Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber, Ruben Alvarez und Christian Schmid.
Okay, der Titel der heutigen Episode, hört, hört, es geht wieder um Side-Hustles, heißt Side-Hustles für den Sommer. Ideengeber für diesen Side-Hustle war ein junger Herr, Mann, Jacob Saddle, würde ich ihn aussprechen, oder Shadle, aus Hamilton, Ontario, Kanada, der mit Entschlossenheit und in meinen Augen ein einfachen Konzept bemerkenswerte Erfolge erzielt hat. Diese Erfolgsgeschichte zeigt, wie der 18-Jährige seinen Side-Hustle in ein erfolgreiches Geschäft verwandelte, das nicht nur seine finanziellen Bedürfnisse deckt, sondern auch seine Träume von der Universitätsbildung verwirklicht. Wir wissen, die Bildung in der Universität in Nordamerika kostet Geld und auch nicht wenig, glaube ich. Also je nachdem, welche Uni man besuchen möchte. Aber es geht schon leicht und locker in den fünfstelligen Bereich pro Semester, oder? Mhm.
Fünfstellig, ja, auf jeden Fall.
Ja, also jetzt mal 10.000 ist auch schon fünfstellig. Mhm. Also dieser Jacob Shadle, ich nenne einfach mal Shadle, hätte vor 2 Jahren nicht mal gedacht, dass er eine Dienstleistung ausbauen würde und dafür auch Mitarbeiter einstellen würde. Seine Idee war relativ einfach. Er wollte im Sommer Grills reinigen und sehr schön dann zu sehen, wie er dann seinen ersten Kunden akquiriert hat, wo er mit klopfenden Herzen die Straße heruntergegangen ist und bei dem ersten Nachbarn mal nachgefragt hat, ob diese Dienstleistung von Interesse sei.
Also Grills, damit meinen wir Gartengrills, Barbecues, um das nochmal vielleicht zu verdeutlichen. Also das, was die meisten Nordamerikaner, mittlerweile auch viele Europäer, im Garten stehen haben, diese.
Es geht um die großen Edelstahl-Moloche, die man im Garten hat, die mit Gas angetrieben werden.
So Weber oder sowas.
Ja, genau, richtig. Mhm. Und als er erinnerte sich, dass er sehr ängstlich war, also er musste da in den Verkauf, in die Akquisition, wir hatten mehrmals darüber berichtet, dass es nicht einfach ist, aber man muss sich überwinden. Und als er nach dem ersten Klingeln eine Zusage bekommen hat, war ja diese Idee in der Umsetzung.
Ich habe irgendwo gelesen, dass er hat relativ schnell seinen ersten Kunden gefunden, aber der zweite Kunde, zwischen dem ersten und dem zweiten Kunden waren, glaube ich, nochmal 100 Hausbesuche, also 100 Mal klingeln.
Was hat er geschrieben? Er hat geschrieben, warte mal, es war überraschend, ich begann am Ende der Straße und mein erster Kunde sagte ja. Dann ging ich etwa 50 Häuser weiter, bevor ich das nächste Jahr bekam.
Genau. Also er hat wohl, ich glaube, die Idee ist bei ihm gekommen, weil seine Mutter ihn gebeten hat, den Grill im Garten zu reinigen. Und er hat das wohl sehr, sehr akkurat und penibel gemacht, so dass er was natürlich aus taktischer Sicht auch gefährlich ist, ne, weil dann wird man wahrscheinlich immer dazu verdonnert, das zu machen. Aber er hat das wohl so gut gemacht, dass die Mutter gesagt hat, boah, super, vielleicht könntest du daraus mal einen Side-Hustle oder sowas machen. Also das war wohl dieses Feedback, boah, das ist, so sauber war der noch nie, war wohl offenbar der Antrieb in dem Moment.
Dahinter stand natürlich auch eine finanzielle Motivation, weil als Schüler träumte er von einer Universitätsausbildung und ihm wurde relativ früh klar, dass er seine Einnahmen steigern müsste, um seine Pläne überhaupt verwirklichen zu können. Seine finanzielle Motivation war der Anstoß, um über den Tellerrand hinauszudenken. Und da hat er überlegt, was brauche ich denn eigentlich für die Universität? Was brauche ich, um meine erste Tuition Fee bezahlen zu können? Und dann hat er wohl gerechnet und merkte schnell, ich muss was dazu verdienen. Anders geht es gar nicht.
Und das Coole an dem Side-Hustle ist, er kann es immer dann machen, wenn er Zeit hat. Ne? Also er muss jetzt nicht irgendwie, wenn er jetzt bei Starbucks arbeiten würde, müsste er halt zu bestimmten Schichten da antanzen und da könnte er auch in Konflikt mit seiner Uni kommen. Er kann es halt immer dann machen, wenn er gerade ja Zeit und Lust hat. Ne?
Und interessant hierbei ist, er ist ja auch völlig ohne Vorkenntnisse. man kann ja Online-Ressourcen nutzen. Und das ist das, was er auch dann gemacht hat. Er hat YouTube genutzt, um zu lernen, wie er seine Fähigkeiten verbessern kann und vor allen Dingen, wie er sein Geschäft ausbauen kann. Ich nehme an, dass er wahrscheinlich so Lehrvideos über Marketing, über wie man Webpages aufbaut. Aber das sind alles das, was er sich dann autodidaktisch beigebracht hat. Er hat nicht erstmal überlegt, okay, kann ich das überhaupt, sondern hat den ersten Schritt gemacht und dann währenddessen überlegt, okay, wie kann ich mich jetzt hier verbessern? Wie kann ich meine Fähigkeiten verbessern? Was muss ich lernen, um hier weiter wachsen zu können?
Und der erste Schritt ist dann, und das ist auch das, was ihn, finde ich, in dem Moment auszeichnet, ist, dass er den Mut hatte, zum Nachbarn zu gehen und zu klingeln. Weil das ist, glaube ich, die Hürde, an der viele scheitern würden, weil sie sich vielleicht Sorgen machen, Gedanken machen, wie das wirken könnte oder dass sie vielleicht irgendwie als, dass ihnen das unangenehm ist. Und das hat er offensichtlich ja für sich so gedreht, dass er gesagt hat, was habe ich zu verlieren? Nein, wie gibt's da diesen Spruch? Nein gesagt haben sie schon, ne? Von diesem Verkaufstrainer.
Ja, um sich nicht dieser Scham hinzugeben, hat er nicht direkt bei dem direkten Nachbarn angefangen, sondern 50 Häuser weiter am Ende der Straße, wo er vielleicht nicht so bekannt ist und da vielleicht mit einem Nein hätte besser leben können als mit einem Nein seines direkten Nachbarn. Mach es erstmal da, wo man mich nicht kennt. Mhm. Oder wo die Wahrscheinlichkeit, dass man mich kennt, recht gering ist.
Das ist ja auch eine Verkaufsstrategie, dass ich weiß das von Verkäufern, die mir gesagt haben, wenn sie ein neues Produkt oder so haben, dann gehen sie erstmal nicht zu den eigentlichen Zielkunden, sondern gehen erstmal zu denen, wo sie davon ausgehen, dass sie das sowieso nicht kaufen, um sich so ein bisschen warm zu arbeiten sozusagen, ja, um auch über Feedback herauszufinden, okay, was ist der Einwand, was ist der Kundeneinwand, wie kann ich den bearbeiten? Also im Training im Grunde, wie ein Sport, ne? Du musst halt erstmal ein bisschen warm laufen.
Gut, und das Resultat dieser Geschichte war, er hat relativ oder so viel verdient, um seine Universitätsgebühren, aber auch Unterkunft und Verpflegung an der University of British Columbia, um diese Kosten decken zu können. Und dann war als nächster Schritt ganz klar, er plante dann daraufhin, sogar Mitarbeiter einzustellen und das Geschäft weiter auszubauen. Mhm. Was aus so einem kleinen Schritt passiert, ne? So ein kleiner Schritt für Jacob, ein großer Schritt für...
Ja, also ich meine, das Coole an der Story finde ich auch, wenn man das hört, dass wenn man diese von dieser Dienstleistung hört, bei mir war das so, dass ich sofort dachte, cool, weil Grillreinigen ist jetzt auf jeden Fall nicht mein Lieblingssport. Und wenn das jemand drauf hat und mal so richtig so eine schöne Grundreinigung macht, ja, eigentlich ja total genial, das ist ja analog zum Autoreinigen oder auch mal das Fahrrad putzen, da würde man sich überhaupt keine Gedanken drüber machen, dass das jemand anbietet als Dienstleistung. Er hat es einfach auf den Grill erweitert. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja, hätte man drauf kommen können. Ist jetzt nicht wirklich irgendwie eine wahnsinnige Kreativleistung, sondern einfach, er hat ein Bedürfnis identifiziert. Und wahrscheinlich auch ein Bedürfnis, wo die, ich kann mir vorstellen, dass die Ersten erstmal ein bisschen verdutzt waren, als er das an der Tür angeboten hat, nach dem Motto, was willst du reinigen? Und dann der Gedankenprozess war, ah ja, cool. Weil das schiebe ich schon seit 3 Wochen vor mir her. Das wollte ich immer samstags machen und ich mache es aber nie, weil es irgendwie lästig ist.
Der hat ja seine Dienstleistungen, wie heißt es so schön, der hat ja diversifiziert. Der hat ja neben den Grillreinigungen auch dann Druckreinigung und Autopflege angeboten. Also Druckreinigung kennt man ja so oft Anfang der Saison, dass man dann die Auffahrten, derer es ja vielleicht viele gibt in seiner Straße, mit einem Druck Luftreiniger oder einen Druckreiniger gereinigt. Und das ist auch eine Dienstleistung, die man vielleicht dann auch, und das hat er auch gemacht, auch mit angeboten hat. Also hat sich dann auch breiter aufgestellt, um nicht nur von den Grillreinigungen abhängig zu sein. Und auch das Thema Autopflege. So eine Politur auftragen ist sicherlich eine Sache, die gern angenommen wird. Gerade mal hier in diesem doch Kfz- oder Auto-verrückten Deutschland.
Ich kann mir vorstellen, dass er diese zusätzlichen Services nicht vorher geplant hat, sondern dass die sich auch wieder situativ ergeben haben, dass er, oder vielleicht ist er auch darauf angesprochen worden, sag mal, kannst du eigentlich auch das und das? Auch finde ich ein gutes Modell für Side-Hustling, dass man mit einem Projekt anfängt, etwas ausprobiert und dann vielleicht auch durch die Kundeninteraktion merkt oder hört, ah, da gibt's noch andere Bedürfnisse. Vielleicht kann ich da auch noch was anbieten. Vielleicht kann ich meine Produktpalette erweitern. Aber alles hängt eben, also er hat ja das Gegenteil von dem gemacht, was wir gerne als Entrepreneurship in Deutschland so präsentieren und medial hoch und runter spielen. Er ist ja nicht hingegangen, hat einen Businessplan geschrieben, hat dann an einem Businessplan-Wettbewerb teilgenommen, hat dann eine Förderung bekommen und sich im Rheinauhafen eine Loft von dem Geld gemietet, eine Webseite erstellt und PowerPoint-Präsentation, ja, also alles das hat er nicht gemacht. Anstattdessen ist er losgegangen und hat geklingelt. Und das ist eben, ja, also ich würde mal fast sagen, vieles von dem, was unter Entrepreneurship läuft, ist eigentlich eine Vermeidungsstrategie, die man ein bisschen überhöht akademisch, indem man sagt, es ist total wichtig, erstmal diese Marktforschung zu betreiben und Zahlen zu analysieren.
Da ist dann, es ist ja keine fancy Geschichte, wenn man ehrlich ist. Also Grill reinigen. Wenn du jetzt anfangen würdest, einen Businessplan erstellen zu wollen mit dem Topic Grillreinigung, ich wüsste nicht, wen du da in irgendeiner Form vom Ofen hervorlocken könntest. Was mir wiederum eigentlich aufzeigt, dass solche Ideen, gerade mal diese unspektakulären, diese kleinen Ideen, diese, wo viele sagen, ach nee, sowas mache ich doch gar nicht. Das sind doch die, die erfolgsversprechend sind.
Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, wo viele sagen würden, da habe ich keinen Bock drauf. Da bin ich mir zu fein für, um es mal ein bisschen zu überspitzen. Da hast du natürlich auch weniger Konkurrenz, ne? Also wenn alle lieber irgendwas mit Medien machen wollen und du derjenige bist, der sagt, boah, ich schraube total gerne irgendwie an Grills rum oder an Autos, hast du natürlich einen totalen Wettbewerbsvorteil, weil die Dienstleistung ja auf jeden Fall, also der Bedarf ist ja auf jeden Fall da. Es kann natürlich sein, dass die Leute durch eine Wirtschaftskrise nicht mehr das Geld haben, das zu bezahlen. Aber der Bedarf ist ja, glaube ich, ohne Zweifel da.
Es ist so ein Stück weit wie in den 80er, 90er Jahren, wenn man von jemandem gehört hat, oh, ich habe eine Frittenbude. Mhm. Die Leute erstmal die Nase gerümpft hatten. Weil
bis er die erste Finca auf Mallorca gekauft hat, ne?
Entschuldige mal, ich meine, ich kenne genug Erfolgsgeschichten, die mit einer Frittenbude angefangen haben. Oder mit einer Gyrosbude. Im Grunde sind das ja auch Unternehmen. Die eine Grillstube betreiben, gründen ein Unternehmen, gehen eine Unternehmung ein. Für viele ist es noch so hier, wie du sagst, eine Loft, ein tolles Büro, Blick auf den Rhein oder auf das Meer. Dort wird schon Geld verdient. Und das nochmal zu dem Thema. Selbst so eine profane Idee, Grillreinigung anzubieten, kann von Erfolg gekrönt sein und wird Einnahmen produzieren.
Ich hatte überlegt, es gibt da jetzt so einen neuen Trend, sich einen Pool in den Garten zu stellen. Ich glaube, das hat während Covid hat das begonnen und ist jetzt immer beliebter. Also selbst in Kleinstgärten stellen Leute sich jetzt gerne Pools rein. Auch da kann ich mir vorstellen, dass da auch die Poolreinigung wahrscheinlich eher als lästige Geschichte gesehen wird. Wahrscheinlich auch, kann mir vorstellen, dass viele dieser Pools ziemlich verkeimt sind, weil man das eben gerne aufschiebt. Auch da könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, als Summer Side Hustle, dass man das einfach mal probiert, dass man sich irgendwie über YouTube schlau macht, wie kann ich so einen kleinen Pool möglichst effektiv reinigen, was für Reinigungsmittel brauche ich da, sich so ein Set zusammenstellt, vielleicht beim Nachbarn im Garten einmal kostenlos es ausprobiert und das dann als Dienstleistung anbietet. Gerade wenn man in den Sommerferien irgendwie nach einem, anstatt sich einen Nebenjob zu suchen, einfach sagt, ich probiere das einfach mal. Und dann auch beim Preis kann man ja einfach auch mal eruieren. Ne? Fange ich mit 50 Euro an und keiner springt darauf an, dann gehe ich auf 40 runter. Also das sind ja alles so, ja, eigentlich Versuchs.
Genau, Versuchsballons. Du musst da nicht in irgendeiner Form in Vorkasse, Vorleistung treten. Du kannst mal testen, ob es da eine Nachfrage gibt und dann halt die Investition eingehen und dir die Köcher und die weiß der Teufel, die Besen und die Sauggeräte zu besorgen, wenn du einen Pool reinigen möchtest. Genauso wie bei den Grillen, also in den Gasgrills.
Ja, oder du kannst, wenn also so, sag ich mal, teurere Reinigungsgeräte bei einem Pool ist natürlich, stimmt dann oft in der Relation nicht. Aber wenn du dir so ein teureres Reinigungsgerät kaufst, weil du weißt, dass du das jeden Tag 10-mal einsetzt, dann amortisiert sich das natürlich auch und ist wiederum für den Kunden interessant, weil der sich selber so ein Reinigungsgerät nicht kaufen würde. Also damit hast du natürlich auch dann direkt ein Argument zu sagen, ja gut, ihr könnt das natürlich auch selber reinigen, aber habt ihr Reinigungsgerät XY, mit dem ich komplett keimfrei, was weiß ich.
Also als Beispiel jetzt nochmal, um das zu erweitern, wir hatten ja in der Episode auch die Möglichkeit der Autopflege kurz geschildert, also dass er dann auch nicht nur Auffahrten mit einem Druckreiniger gesäubert hat, sondern auch in die Autopflege eingestiegen ist. Wenn man bedenkt, diese Dienstleistung, ich hatte unlängst eine Episode im Fernsehen gesehen, da gibt es ein Unternehmen, die in der Tat rausfahren mit entsprechenden Werkzeugen und dann das Auto polieren, pflegen, auch Innenreinigung vornehmen und sich das gut bezahlen lassen. Also ich meine, verstanden zu haben, dass so eine Dienstleistung in der Grundversion ab 250 Euro.
Ja, ich weiß, das stimmt. Ich weiß das, weil ich das auch neulich recherchiert habe, ich mein Auto verkauft habe. Das ist ja der Moment, wo man sowas dann gerne auch macht. Zwischen 250 und 500 Euro waren so die Preise dafür.
Worauf wir hinaus wollen ist, also dass selbst auch profan klingende Side-Hustle-Ideen, wenn man sie umsetzt, sehr, sehr erfolgsversprechend sein können und auch durchaus skalierbar sind.
Ja, und als du das eben erzählt hast, dass er jetzt an dem Punkt ist, der Jacob, dass er Mitarbeiter einstellt, da habe ich gedacht, das sollte er sich vielleicht nochmal überlegen, mit der ganzen Bürokratie, die dann da dran hängt. Ich weiß nicht, ob es in Kanada auch so ist wie in Deutschland, aber muss man ja auch nicht, ne? Also man muss auch nicht immer aus einem Side-Hustle ein Unternehmen machen. Man kann auch einfach das weiter betreiben oder saisonal betreiben oder wie auch immer. Das ist ja auch das Tolle bei so einem Side-Hustle, da ist ja kein großer Apparat, der da aufgebaut wird. Ja, du hast diese Pflegeprodukte, die dann irgendwann auch aufgebraucht sind, von einem Reinigungsgerät, das kannst du im Zweifel auch auf eBay wieder verkaufen. Also das ist eigentlich auch das Tolle daran, diese Flexibilität, ne? Und zu sagen, ich arbeite dann, wenn ich Bock habe, dann, wenn ich irgendwie Geld brauche. Ja. Oder ich mache ein Unternehmen draus.
Genau, da bist du ja Herr deiner Entscheidung.
Ja, ich würde sagen, das waren zwei, drei Summer Side Hustles für euch. Und ja, schreibt uns gerne mal, in welche Richtung ihr gerne in Zukunft Episoden haben möchtet. Mehr Side Hustles, mehr Finanzthemen, mehr politische Sachen. Freuen wir uns immer über euer Feedback. Könnt ihr bei 9to5.de machen oder auch bei Instagram, Facebook oder Twitter. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für eure Loyalität und dass ihr uns zuhört, euch die Zeit nehmt und sagen bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.